Und ich grüße euch auch heute Morgen ganz herzlich in dem Namen unseres Heilandes Jesus Christus. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Es ist ein etwas ungewohnter Anblick, wenn ich euch so anschaue. Und nur die, die eben jetzt zu Hause in ihren Wohnzimmern vielleicht den Gottesdienst miterleben, haben die Freiheit, ohne Mundschutz dabei zu sein. Und ich wurde eben gerade auch an das Wort des Paulus erinnert. Ich leide wie ein Gefangener. Wir wissen, dass etliche Briefe im Neuen Testament aus dem Gefängnis von Paulus geschrieben wurde. Und er fügt wie ein Dennoch hinzu, aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Und da freue ich mich, wo wir uns einschränken müssen. Ja, ihr Lieben, ich bin Gideon. Ich kann gar nicht so die kleinen Taschentestamente weitergeben. In den Arztpraxen, in den Schulen, im Gefängnis, was sonst mein Tätigkeitsfeld ist. Die Hotels aufsuchen. Es geht zurzeit nicht. Und umso mehr wird es in mir lebendig. Herr, dein Wort ist nicht gebunden. Und während wir hier sitzen, vielleicht mit 20, 25 Leuten, müsst ihr euch vorstellen, ich habe es letzten Sonntag erlebt. Es gibt eine Kirche, die wird von 3000 Interessierten, so möchte ich sie mal bezeichnen, genau unter die Lupe genommen. Sie wollen hören, was dort gepredigt wird. Vielleicht kennt ihr den Namen, es ist die Bremische Kirche und es ist ein evangelischer Pastor und er heißt Olaf Latzel. Dieser Mann ist in die Kritik geraten, weil er biblische fundierte Maßstäbe in einem Kurs angesprochen hat und sie wollten ihn am liebsten aus dem Dienst entlassen. Das ist bei der Bremischen Kirche nicht ohne weiteres möglich. Und nun, trotz dieser Corona-Krise, wo man sagt, ja, wer geht denn noch in die Kirche? Ich meine, bei uns heute treffen sie sich hinter der Kirche, im Grünen, im Freien. Viele Gottesdienste finden nicht statt. Aber die Kreativität, und links sitzt so ein kreativer Kopf, der hat gesagt, wir müssen das Evangelium in die Welt hineintragen. Amen. Und auch dank der neuen Medien ist das möglich. Eine andere Gemeinde in Stuttgart habe ich mir angeguckt, ein auch ganz bekannter Prediger. Dort sind ebenfalls Hunderte, ja Tausende von Followern, die gucken und hören das Wort Gottes. Und ihr seid heute live dabei. Heute Morgen in Hameln. In der urchristlichen Gemeinde. Warum? Weil meine Zeit läuft. Ich muss mich darauf einstellen, dass in einer knappen halben Stunde meine Rede zu Ende ist. Thema heute ist von der Lukas-Gemeinde in 10 Tagen zur Markus-Gemeinde. Nun, wer kennt die Lukas-Gemeinde? Habt ihr hier eine in Hameln? Ansonsten kann ich euch eine vorstellen, sie ist in Berlin. Und dort waren wir vor 15 Jahren offensichtlich gewesen. Ich habe einen Prospekt mitgebracht. Die Lukas-Gemeinde, eine freie evangelische Gemeinde. Und da könnte man sagen, ja, das ist doch das, was wir anstreben. Eine freie, fröhliche, gesegnete Gemeinschaft von Christen. Schauen wir uns einfach mal kurz vor der Himmelfahrt Jesu die letzten Ereignisse im Lukas-Evangelium an und dann kommen wir dahinter, wieso von der Lukas-Gemeinde zur Markus-Gemeinde. Das habe ich irgendwo noch nicht verstanden. Wir lesen in Lukas 24 zwei Verse. Lukas 24, es ist das letzte Kapitel und da lesen wir erstmal zunächst den Vers 50. Er, Jesus, der Auferstandene, führte sie, das waren die Jünger, hinaus bis gen Bethanien, hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Nun, wir wissen, bei den Kindern sind Märchen mit Happy End sehr beliebt. Wollten die Evangelisten Lukas und Markus ein Leben für die Nachfolge Jesu einfach mit der Himmelfahrt nett ausklingen lassen? Wird er nicht so eine Art Flucht ins Jenseits beschrieben? Denn jetzt denkt mal nach, schließlich waren die Römer immer noch Besatzungsmacht in Israel. Und um den Teich Bethesda lagen immer noch genügend Leidende, wo Jesus nicht gesagt hatte, nimm dein Bett, steh auf und gehe. Sklaverei und Unterdrückung, Gewaltherrschaft und Ungerechtigkeit, Gegensätze zwischen Steinreichen und Bettelarmen waren nach wie vor vorhanden. Und alles das zurück ließ Jesus und fuhr gen Himmel. Er ging in die Herrlichkeit des Vaters, sitzen zur Rechten Gottes. Und sie, die Jünger, wie reagierten sie darauf? Nun waren sie führerlos. Keiner mehr, der ihnen voranging. Keiner, der mit ihnen Zeichen und Wunder erleben ließ. Und wir lesen die Verse 52 und 53, ebenfalls im Lukas 24. Die Reaktion nach der Himmelfahrt. Sie aber beteten ihn an, kehrten wieder gen Jerusalem zurück mit großer Freude und waren alle Wege im Tempel, priesen und lobten Gott. Da rätseln wir doch glatt, sind die einer Gehirnwäsche erlegen. Lachen und freuen sich, wo doch die menschlichen Probleme kein bisschen gelindert und die notvollen Zustände in der Welt überhaupt nicht verändert wurden. Allerdings finden wir hier die von allen Gemeindeleitern und Pastoren erwünschten Idealbedingungen einer Gemeinde vor, nämlich Gott wird gelobt und gepriesen, so wie wir das auch heute Morgen gemacht haben. Zwar etwas eingeschränkt, aber wir haben Lobpreislieder gesungen, wir haben Gott im Gebet gedankt, wir sind mit Geschwistern in einer Gemeinschaft, so wie auch hier in der sogenannten Lukas-Gemeinde zusammen. Und jetzt wird es brenzlig und kritisch. Dabei kann man die Not einer gottlosen Welt so richtig vergessen. Wegen unserer schönen gesegneten Gottesdienste. Hier fühlen wir uns wohl. Und wir sagen vielleicht, so sollen doch die Politiker und die Virologen sich Gedanken machen, wie sie mit dem Coronavirus fertig werden. Wir spenden, wenn es sein muss, auch gerne hier und da mal ein paar Euro. Was gehen uns die Millionen hungernden Kinder in Afrika oder in Indien, geschweige denn die deutschen Asozialen und Asylanten in unserer Stadt an? Wichtig ist doch zunächst einmal blühende Gemeinden mit schönen Anbetungsgottesdiensten. Oder? Sollten wir vielleicht dann doch den Blick um des Auftrages Jesu willen vom Himmel weg auf die Not der Welt richten? Ich denke, die Jünger hatten diesmal ganz genau hingehört, als ihnen Jesus ganz konkrete Anweisungen für ihre nächsten Schritte gab. Und er sprach von der Verheißung des Vaters. Dazu schauen wir uns den Vers 49, immer noch im Lukas 24 an. Da sagt er, und siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Ihr aber sollt bleiben in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Ich denke, sie haben schon mit den Hufen geschart, wie man das so sagt. Sie waren schon so in der Anspannung, Jesus, gen Himmel, wir haben die Freude. Wir haben doch erlebt, wie Engel gesagt haben, ihr werdet ihn wiederkommen sehen. Und dann sind sie losgezogen. Halleluja, er kommt wieder, vielleicht übermorgen oder vielleicht in einer Woche oder vielleicht in einem Jahr. Aber er hat gesagt, er kommt wieder. Und sie sollten warten, bevor sie mit ihrem blinden Bekehrungseifer und ihrem Engagement im Land eine kaputte Welt versuchen zu belehren und zu bekehren. Warten, das fällt mir, fragt meine Frau, wirklich schwer. Zur Untätigkeit verurteilt, wo die Not der Welt an allen Ecken der Ende deutlich zu sehen war. Aber in diesem Fall hier ein gehorsames, 10 Tage langes Warten. Harald. Wir hören nicht auf. 10 Tage hier. Gebet, Lobpreis, zwischendurch mal essen, schlafen muss auch sein, aber dann morgen sind wir wieder hier. Übermorgen sind wir hier. Und so weiter und so weiter. 10 Tage, das war schon eine Herausforderung. Die Verheißung hatte er in Aussicht gestellt. Sie sollten nämlich zuvor erfüllt werden mit der Kraft aus der Höhe, dem Heiligen Geist. Und sie hatten noch keine Ahnung davon, was mit ihnen passieren würde. Und die Jünger kannten natürlich die Geborgenheit der Nähe Jesu. Könnt ihr euch das so vorstellen? Jesus mitten unter uns. Aber sie kannten noch nicht die Innewohnung des Heiligen Geistes. Sie kannten auch noch nicht die Dynamik und die Kraft des Heiligen Geistes, um einer verlorenen Welt das Evangelium überzeugend verkündigen zu können. Und ich denke auch, und das ist ein ganz krasser Umschwung, bisher war er in ihrer Mitte. Bisher musste man in seiner Nähe sein, um sie zu hören, um ihn zu hören. Sie mussten präsent sein. Sie sind mit ihm schlafen gegangen, sie sind mit ihm aufgestanden, sie haben mit ihm gegessen, sie konnten ihn beobachten. Sie konnten sehen, wie er reagiert. Sie konnten fast ablesen, was er denkt. Und mit einem Mal Jesus nicht mehr unter ihnen. Und ich denke, er wollte, dass sie sich nicht auf seine Person fixieren. Er wollte nicht, dass er wie so ein kosmischer Guru durch die Lande zieht und Sturm und Meer stillt, der sogar auf dem Wasser gehen kann und Tausende von Menschen speisen kann. Nein, es war nicht seine Person, mit der er Eindruck schieben wollte, sondern es ging um seine Botschaft. Die Botschaft von der Versöhnung zwischen Gott und Mensch, das war sein eigentliches Anliegen. Und das sollte aller Welt verkündet werden. Und jetzt kommt es für dich und für mich. Er wollte, dass jeder Jünger, ob Mann oder Frau, ein Zeugnis seiner Retterliebe weitergibt und das tausendfach, ja millionenfach eben nicht nur Israel, sondern alle Welt es erfährt. Nochmal, Jesus noch mitten leibhaftig unter seinen Jüngern oder in Israel, er lebt ewig, er hat dort ein Dauermietwohnrecht und wir würden jedes Jahr nach Israel pilgern. So wie ich jedes Jahr immer nach Nidda gefahren bin zur wunderbaren Missionskonferenz. Dies Jahr findet sie nicht statt. Ja, damit ist alles vorbei. Die Freude ist weg, ihr Lieben. Ich bin nicht auf der Konferenz, ich bin nur in Hameln. Hallo? Hier sind wirklich Kinder Gottes. Und wo zwei zusammen sind, eine großartige Verheißung, da ist er mitten unter ihnen. Und ich merke, dass wir das Glauben stärkend ist, wenn wir zusammenkommen. Im Vertrauen, dass der auferstandene Kraft seines Geistes in unserer Mitte ist und wirkt. Ja, er möchte, dass seine Botschaft allen Menschen gesagt wird. Mann oder Frau, Zeugnis seiner Retterliebe weitergibt. Und das Erstaunliche ist, ich kann nicht groß irgendwie erzählen, ich weiß es nicht. In einer Minute kannst du drei Dinge nennen, okay? Ich hätte fast gesagt, wer will das mal probieren, aber wir haben nicht die Zeit heute dafür. Mach das zu Hause mal, probiert das mal aus. In einer Minute drei Dinge ernennen. Wie war dein Leben ohne Gott? Kurz schildern, wie hast du da gelebt? Dann, was ist eingetreten, als du Jesus in dein Leben eingeladen hast? Und das Dritte, wie sieht dein Leben jetzt mit Jesus aus? Das Ganze in einer Minute. Und wenn dann die Antwort ist, ach, das ist ja interessant, können Sie mir da noch mehr von erzählen? Dann darfst du sagen, oh ja, nehmen Sie Platz. Ich habe da wirklich viel zu erzählen. Der rettenden Welt in kurzen Botschaften das zu sagen. Wir gehen spazieren, meine Frau und ich. Und Ralf Westphal macht Gartenarbeit und wir haben uns länger nicht gesehen. Er fragt, wie man so fragt. Kennt ihr diesen Spruch? Wie geht's euch? Wie ist die Antwort von mir gewesen? Besser als wir verdient haben. Oh, sagt er, was habt ihr denn da angestellt? Ich sage, Moment, ich hab's gleich. Hast du denn das nicht gelesen? Da steht's doch drin. Das ist in diesem Buch geschrieben, das ist die Gebrauchsanweisung fürs Leben. Das ist doch der Liebesbrief Gottes. Und danach geht es uns unverschämt gut. Ach so, ja, wenn du das meinst. In kurzen Worten erinnert, dass Jesus die Lösung, die Antwort ist für unsere Fragen, die wir haben. Er möchte, dass wir Zeugen sind. Du sagst, ich bin kein Missionar. Ich bin auch kein Evangelist. Ich bin auch nicht mal ein Prediger. Ja, was bist du da noch? Was sagt Jesus? ihr sollt nicht einen akademischen Grad anstreben, damit ihr meine Zeugen seid, sondern aus deiner Person heraus, in deinem Umfeld, in einer Minute, wenn es sein muss, und einen passenden Anlass findest, dass du sagst, ich darf es ihnen kurz berichten. Genau wie sie habe ich früher auch gedacht. Aber dann kam Jesus in mein Leben. Und seit der Zeit habe ich Zukunft und Hoffnung. Und mit diesem Jesus, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben, will ich meine Zukunft weiterhin gestalten. Die Himmelfahrt, die uns dankbar werden lässt, weil es nicht eine Flucht ins Jenseits war, sondern weil er dadurch den Vater bitten konnte, den Heiligen Geist auf seine wartende, zurückgebliebene Schar zu senden. Ich werde hingehen und den Vater bitten und werde euch den Heiligen Geist senden. Haben wir das verstanden? Da sagst du aber, warum so umständlich? Das ist ja eine komische Theologie. Ich will es dir sagen. Er wollte seinen, habt ihr das Wort überhaupt gehört? Heiligen Geist. Den göttlichen Heiligen Geist nicht in schmutzige Gefäße hineingeben. Würdest du das machen? Ach, da steht der Suppentopf von gestern. Den können wir heute machen. Heute machen wir Milchreis rein. 1 Liter Milch habe ich gelernt. Dann eine Tasse Reis rein und dann in 20 Minuten Milchreis. Gut, am Rande sind dann noch Suppengrün von gestern. Der Topf war nicht ganz sauber, aber kommt ja alles in einen Magen. Ne? Kennst du diesen Spruch? Gott denkt anders. Er wollte seinen Heiligen Geist in gereinigte, heilige Gefäße geben. Und das war durch das Leiden und Sterben Jesu Christi jetzt geschehen. Alle, die gesagt haben, ich nehme das Blut Jesu Christi zur Tilgung meiner Schuld, zur Vergebung meiner Sünden persönlich in Anspruch, wurden Kraft des Blutes Jesu gereinigt und geheiligt. Als Gefäße, versteht ihr das? Und da konnte er jetzt dieser Jüngerschar, die zusammen waren, die Gott lobten und priesen, weil er sie erkauft hatte. Womit? Gold und Silber mit dem teuren Blut Christi. Am Kreuz gelitten. Weil er sie erkauft hatte, jetzt waren sie sein Eigentum, konnte er sagen, und in euch, in diese gereinigten, geheiligten Gefäße, da erbitte ich den Geist des Vaters hinein. Und jeder Mensch, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, jeder Bruder, jede Schwester, darf sagen, Herr, hier stehe ich zur Verfügung. Ich stelle mein Herz dir zur Verfügung, erfülle es wieder neu mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und da gibt es sogar ein wiederholtes Pfingsten, wenn ihr so wollt, das kann man in verschiedenen Bibelstellen nachlesen. Pfingsten einmalig, auch eine Predigt. Nein, Pfingsten wiederholt sich. Da, wo Männer und Frauen bereit sind, in der Kraft des Heiligen Geistes dem Evangelium zu dienen. Ja, das Bodenpersonal, das zurückgeblieben ist. Jesus ist gen Himmel gefahren, aber wir als Bodenpersonal, uns hat er beauftragt, Passagiere zum Start in Gottes Herrlichkeit zu gewinnen. Bis zum Abflugtermin sendet er seine Mitarbeiter aus, um an dem großen Rettungswerk nach Kräften mitzuarbeiten und mitzubeten. Und wie das manchmal so passiert, es ist so schön, wenn wir die Berichte hören. Ich habe hier eine Geschichte, ich kenne diesen Gerhard Kleiber, der das geschrieben hat, persönlich. Und er ist Gideon und er war in Indonesien, auf der Insel Java, um nach dem Ausbruch des Vulkans Merapi die Hilfe des Missionswerkes Nehemia anzubieten. Mit fährt er per Taxi in das Katastrophengebiet und wollte vom Fahrer wissen, ob er bei dem Unglück auch Angehörige verloren habe. Dieser nickt. Ja, unter den Opfern sind mehrere meiner Verwandten. Und ich hake nach. Und wenn sie ebenfalls gestorben wären, würden sie sich bei Gott oder in der Hölle wiederfinden? Boah, starke Frage. Der Mann tritt so heftig auf die Bremse, dass ich in Ermangelung von Sicherheitsgurten beinahe vom Rücksitz nach vorn aufs Armaturenbrett geschleudert worden wäre. Abrupt bringt er das Taxi zum Stehen. Schweiß rinnt über seine Stirn. Ich wäre in der Hölle. Dann bekennt er, dass er 2 Tage vor dem Vulkanausbruch seine Frau, die beiden Kinder verlassen hat, um zu seiner Freundin zu ziehen. Als gläubiger Muslim droht ihm dafür die Hölle. Ich krame ein indonesisches Neues Testament aus meinem Rucksack hervor und lese im 1. Johannes 1, Vers 9 vor. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Halleluja, dieser Reinigungsprozess, dieser Heiligungsprozess, das macht Jesus. Dann legte ich nach. Ich erzählte ihm von der Vaterliebe Gottes, von Jesus Christus, der für unsere Schuld bezahlt hat. Wie ein Ertrinkender greift er nach der rettenden Botschaft. Gleich seinen Tränen sprudeln seine Sünden aus ihm heraus. Er bittet Gott um Vergebung und übergibt sein Leben Jesus. Und wieder weint der Mann. Diesmal aus Freude. Und ich sage ihm, er solle zu seiner Frau, zu seinen Kindern zurückfahren und sie um Vergebung bitten. Auch seine Freundin. Er verspricht, das zu tun und nimmt dafür dankbar das Neue Testament entgegen. Schöne Geschichte. Da wird ein Mann wiedergeboren. Und jetzt kommt's. Was passiert aus einem Mann, der wiedergeboren wird? Na klar, der geht als Eremit irgendwo auf einen hohen Fels, baut sich eine Hütte und sagt, Gott, wir beide, wir gehören zusammen. Nein. Was hat Jesus gesagt? Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes sein und ihr werdet meine Zeugen sein. 3 Monate später, wieder bin ich, schreibt Gerhard Kleiber, am Flughafen in Yogyakarta und soeben will ich in ein Taxi steigen. Da stürzt ein anderer Taxifahrer herbei und verwickelt meinen Fahrer in eine Diskussion. Ich erkenne ihn. Es ist derjenige, der damals diese Vollbremsung hingelegt hatte. Also setze ich mich in sein Auto und werde gleich mit der Frage bestürmt, ob ich noch weitere Bibeln habe. Er brauche sie für die ganze Familie, einschließlich seiner Schwiegermutter. Der Mann ist begeistert. Nach unserer letzten Begegnung bin ich sogleich nach Hause gefahren und habe meine Familie samt Schwiegermutter um Vergebung gebeten. Auch meine Freundin und ich habe ihr gesagt, dass ich zu meiner Familie zurückkehren würde. Alle haben mir verziehen. Seine Familie ist jetzt immer hinter ihm her. Er solle ihnen aus der Bibel vorlesen. Und alle wünschen sich, dass er ihnen eine eigene beschafft. Unsere Nothilfe sichert über physisches Überleben und Gottes Wort weitergeben, bringt das ewige Leben. Merken wir die Auswirkung der Kraft des Heiligen Geistes in einem Menschen, der errettet wurde. Retterliebe bringt Rettersinn. Da, wo wir es verstanden haben, dass wir eben nicht nur als Gemeinde in frommer, schöner Selbstbeschaulichkeit uns freuen über das, was Jesus tut, sind wir gefordert und gebeten, einfach Zeugen zu sein. Und ich denke mal, ein Zeuge zu sein, dürfte nicht so schwierig sein, weil, ich habe es gesagt, kann in einer Minute passieren. Und er sucht Zugang zu den verlorenen Herzen durch dich und mich mit genau deinem Persönlichkeitsprofil. Und weil ich weiß, dass Gegenstände immer länger im Kopf haften bleiben, habe ich jetzt hier mal, könnt ihr das sehen, habe ich hier mal einen Schlüsselbund mitgebracht. Das ist mein persönlicher Schlüsselbund. Wenn der weg ist, dann bin ich auf die Liebe meiner Frau angewiesen, dass sie mir von innen die Tür öffnet. Und dieser Schlüsselbund sagt ja Folgendes aus. Es sind 1, 2, 3, 4. Ich hatte früher einen umfangreichen Schlüsselbund. Sagt einfach aus, jeder Schlüssel passt nur in ein ganz bestimmtes Schloss. Das ist die Haustür, das ist das Gartenhaus. Und hier, heieiei, da geht es an die Geheimunterlagen in meinem Geheimfach. Da ist der Erbschein drin, hätte ich fast gesagt. Nein. Testament. Danke, das Testament. Da ist das Stammbuch drin. Da sind die Reisepässe drin. Dieser kleine Schlüssel ist ganz, ganz wichtig. Und hier ist auch noch so ein kleiner, der geht dann wieder an ein anderes Fach an. Mit anderen Worten, nur ein Schlüssel passt zu einem bestimmten Fach. Und es gibt Menschen, bitte, es gibt nicht viele, die haben einen ganz großen Schlüsselbund, wenn sie das Evangelium bringen. Für dich hätten sie wiederum ein ganz bestimmtes Evangelium. Und für dich hätten sie wieder eine Art, dich zu erreichen. Und für dich, wo du sagst, jung und alt, oh, wenn der predigt, das ist so stark. Ich habe vorgestern noch Billy Graham gesehen, wie er das Evangelium verkündigt hat. Und es kamen Hunderte und es kamen Tausende zur Bekehrung, zur Umkehr mit Gott. Warum? Es war ein großartiger, wie soll ich sagen, so eine Art Generalschlüssel. Er hatte Zugang zu vielen Herzen. Da sagst du, das bin ich aber nicht. Ich bin nur so ein ganz kleiner Schlüssel. Nun schaut euch diesen kleinen Schlüssel mal an. Der ist ja so winzig. der ist nichtssagend. Nein, das ist nicht wahr. Das ist zu meiner Geldkassette. Oh, da liegen die Millionen. Nein, das ist falsch. Aber tatsächlich, es ist auch ein ganz kleiner, winziger Schlüssel. Und so wie du vielleicht dich fühlst wie ein kleiner, unsagbarer Schlüssel an Gottes Schlüsselbund, gib nicht auf. Such dir die Person, wo du merkst, ich habe Zugang. Sie hören zu. Dieses Ein-Minuten-Zeugnis. Wie war mein Leben früher? Dann kam Jesus. Was ist passiert? Er hat mir meine Schuld und Sünde weggenommen. Ich habe Heilsgewissheit bekommen. Ich habe Freude, Hoffnung und Zukunft gekriegt. Und wie ist mein Leben heute? Ich bin geborgen in Gottes Hand. Ihr Lieben, die Corona-Zeit ist so eine Gelegenheit. Die Menschen sind verängstigt. Sie haben das materielle Leben. Sie fürchten um Haus und Hof und Familie und Gesundheit. Und du darfst sagen, ja, das kann wohl eintreten. Aber es ist so gut, wenn wir hindurchgehen können in Gottes neue Welt. Und das wünsche ich euch, dass wir gemeinsam als Gemeinde Gottes diese Zielgruppen erreichen, Kinder und Jugendliche, Alte und Junge, Kranke und Gesunde, gebildete und einfache Menschen. Gott hat immer einen Schlüssel und frage dich, Herr, wo kannst du mich am besten einsetzen? Und denk dran, nicht als Evangelist, nicht als Bibellehrer und schon länger nicht als Besserwessi, der immer weiß, wo die Lösung ist, sondern simpel, als Zeuge Jesu. Das hat Gott in meinem Leben so bewirkt. Und wenn du merkst, da ist Reaktion, da ist Antwort. Wie meine Schwägerin in Norwegen erzählte sie gestern über Smartphone am Telefon. Eine Stunde hat sie berichtet, was sie mit Gott erlebt. Wir waren so fröhlich. Das war wieder eine Gemeinschaft wie im Gottesdienst. Beim Juwelier sagt sie, ja, ich wollte was ändern lassen. Und dann kam sie da drauf, ja, die Corona-Zeit, auch in Norwegen. Überall grassiert sie ja. Ja, sagt sie, nein, da habe ich Hoffnung und Zukunft. Und ich würde Ihnen so gerne mal eine Predigt zukommen lassen. Die habe ich gehört. Das Gespräch ging hin und her und sie hat einfach begeistert erzählt, was auf uns zukommt, wie es weitergeht. Dass es nicht das Ende ist, die Corona-Zeit, sondern dass wir in eine neue Welt eintreten. Und ich kann Ihnen die Predigt gerne zukommen lassen. Das war die spannende Frage. Sind Sie daran interessiert? Wie reagierte der? Was meint ihr? Juwelier. Geschäft zählt, ja. Der hat gesagt, ja, wenn Sie mir das zukommen lassen können per E-Mail oder schriftlich ausgedruckt, dann hat sie diese Predigt ins Norwegische übersetzt mit ihren erlernten Kenntnissen, ist jahrelang dort. Und dann kommt der nächste Hammer. Dann gibt sie das ihrem Mann, der noch nicht auf dem Weg ist und sagt, würdest du bitte das nochmal nachlesen, ob das grammatikalisch richtig ist? Dann hat der Mann seitenweise das Evangelium gelesen, was da drin steht. Und dann habe ich gesagt, Christel, mach es nicht per E-Mail. Das geht einfach in die Fläche und das kann auch missbraucht werden. Sondern gib es dem Juwelier bei der nächsten Gelegenheit persönlich. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ich höre hier ein Signal. Ich darf mal eben gucken, wer sich da gerade meldet. Ich denke, das ist der Timer. Ja. Die 25 Minuten sind mittlerweile um, ihr Lieben. Seid ihr damit einverstanden? Dann gucke ich auf die letzte Seite und will dir noch Folgendes noch zusprechen. Himmelfahrt Jesu war keine Flucht ins Jenseits, das haben wir verstanden, sondern wir sind zur Markus-Gemeinde, zum Markus-Evangelium rübergegangen und das kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Da heißt es ja dann, die Zeichen, die da folgen werden, das wisst ihr alles, wird in Markus 16 ausführlich beschrieben. Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehoben gen Himmel, sitzt zur Rechten Gottes. Kennen wir alles, haben wir heute Morgen besprochen. Himmelfahrt Jesu, aber heute, Bruder, ist Pfingsten. Und jetzt geht's weiter. Sie aber gingen aus und predigten an allen Orten. Die haben gepredigt. Und jetzt kommt's von der Lukas-Gemeinde zur Markus-Gemeinde. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Ihr Lieben, das ist unser Dienst heute. Auf der einen Seite Lukas-Gemeinde, wir freuen uns, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Lobpreis machen. Aber eigentlich sind wir alle Gesandte, Botschafter. Und er gibt uns aufs Herz, mit welchem Schlüssel du das Herz deines Nächsten erreichen kannst. Und gestern habe ich noch einem gesagt, du, wenn es möglich ist, dann frag einfach, ob du auch beten darfst für die notvolle Situation, in der er sich gerade befindet. Und du unterschätzt es einfach, dass dein kurzes Gebet für den Nächsten, der vielleicht von seiner Krankheit berichtet, von seiner Familiennot dir berichtet, dass du einfach sagst, darf ich eben einen Moment für sie beten, am Krankenbett oder in einer Familie nach einem Gespräch. Ich habe es so auf dem Herzen. Und in dem Augenblick, wo du mit deinem Gott kommunizierst, du als Gefäß gefüllt mit dem Heiligen Geist, weißt du, was passiert? Du erreichst das Herz Gottes. Und er wird es bewirken, dass dein Gesprächspartner, der Kranke, die Berührung Gottes erlebt durch dich. Das sind simple, kleinen, winzigen Schlüssel. Das sind einfaches Ein-Minuten-Zeugnis. Wenn Sie wollen, kann ich jetzt für Sie beten. Ich mache es gerne. Nun, mit Handauflegung in der Corona-Zeit, seid bitte weise, ja? Manche möchten das nicht. Außerdem soll der Abstand eingehalten werden. Also, da dürfen wir klug sein wie die Schlangen und dürfen wissen, wir sind Gesandte unseres Herrn. Und wir dürfen wissen, dass er mit uns ist. Wie in der Markus-Gemeinde. Gott bekräftigt sein Wort durch Zeichen und durch Wunder. Und das ist nicht deine Aufgabe, da zu bohren, sondern deine Aufgabe ist, als Zeuge in der Kraft des Geistes Gottes deinen Mund zu öffnen, wo Gott dir es aufs Herz legt, wo du es innerlich spürst. Amen?
Amen.
Der Herr segne euch. Herr, wir dürfen dir danken, dass du auch heute Morgen, wie zu Pfingsten, deine Jünger alle im Blick hast, jeden Einzelnen. Oh, und dass du mit Wohlwollen auf deine Gemeinde schaust und dass du wartest, dass wir unsere Häupter zu dir erheben und sagen, ja, wirke du durch uns, hier bin ich, gebrauche mich als gereinigtes, als geheiligtes Gefäß in meinem Umfeld, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Gemeinde, in meiner Nachbarschaft, Herr, dass ich Zeuge sein darf zu deiner Ehre und zwar nicht ununterbrochen, aber dann, wenn der Heilige Geist uns drängt und treibt und sagt, sag es, bekenne es, ich bin mit dir. Danke dafür. Amen.